Herzlich willkommen zum Essenz Leben Podcast. Der Podcast, der die Essenz hörbar macht. Möchtest du mehr darüber erfahren, wie du es schaffen kannst, dein volles Potenzial zu entdecken und es voller Freude zu leben, dann bist du hier richtig. Ich bin Christine und ich habe mir vorgenommen, Menschen auf ihrem Weg zur Essenz zu begleiten und ihre Essenz auch hörbar zu machen. Falls du es nämlich noch nicht wissen solltest, in dir schlummert ein großer Schatz, deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Die Essenz hörbar, der Essenzleben Podcast. Heute gibt's nach längerer Zeit wieder ein Interview. Ich freue mich sehr. Zu Gast ist Lea Lemang. Lea hat gerade ihr Zuhause aufgegeben. In der modernen Sprache würden wir sagen, sie ist digitale Nomadin. Uns verbindet die Liebe zu Indien sehr stark und Lea hat ein Online-Yoga-Studio und noch vieles mehr. Ich habe gespürt, dass da so ein Ruf da ist, sie einzuladen, weil ich finde, wenn Menschen ihren Weg ganz aus dem Herzen gehen, ist das eine immense Inspiration. Und darum sind wir hier, um uns ganz auf unseren Herzensweg einzulassen. Manchmal fehlt uns der Mut und Geschichten ermutigen uns, dass wir auch diesen Weg gehen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und wünsche dir ganz viel Inspiration. Herzlich willkommen, liebe Lea Lemang. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist.
Danke, liebe Christine. Ich freue mich über jede Gelegenheit, mich mit dir auszutauschen.
Weil es gibt auch eine Podcast-Episode, wo ich mal bei dir war. Und vielleicht ist das sogar mit die Inspiration gewesen, weil ich weiß, wie wertvoll dein Podcast ist und ich weiß, wie wertvoll deine Arbeit ist, dass ich den Impuls hatte, dich einzuladen. Und was ich am Anfang immer mache, in jeder Podcast-Episode, wenn ich einen Gast habe, dass ich ein bisschen den Zugang erzähle oder was mich ruft und was mich bei dir derzeit gerade so stark ruft und warum ich das in die Welt schicken möchte, ist, weil du etwas ganz Großartiges gerade gemacht hast. Du hast nämlich dein Zuhause aufgegeben. Du bist eine Yoga-Frau, ich nenne es jetzt mal so ganz grob, hast ein Online-Yoga-Studio, aber noch viel mehr und hast dich dazu entschlossen, eine, wir nennen das so gerne, digitale Nomadin zu sein. Und das ist so, glaube ich, das Hauptthema, das ich heute in der Podcast-Episode beleuchten möchte. So viele Menschen möchten ihrer inneren Weisheit folgen, dem Impuls folgen. Man sagt auch das Dharma-Leben, es gibt so viele Begriffe dafür und es fühlt sich so an, als hast du dich dafür entschieden? Und so möchte ich dir als erster mal so diese Frage stellen. Wie kam es dazu, dass du jetzt deine Wohnung in Hamburg gekündigt hast und dich auf den Weg machst? Wahrscheinlich meiste Zeit nach Indien oder in Indien dich bewegen wirst. Aber was war so dieser erste Impuls, der da kam?
Das ist eine spannende Frage. Noch eine kurze Bemerkung zu, was du gesagt hast. Du warst sogar schon zweimal bei mir zu Gast im
Wirklich?
Podcast. Ja, du warst einer meiner ersten Gäste im Podcast und tatsächlich die erste Person, die ich noch gar nicht persönlich kannte und einfach über Instagram angeschrieben hatte.
Ah, und dann, einmal mit Sambahan?
Genau, ah, ja.
Genau, wow. Ja, genau, jetzt kann ich mich erinnern, wie cool.
Ja. Ja, aber jetzt zu deiner Frage, da ja, schwierig, wie weit ich aushole, aber da
weit, hol weit aus.
Okay. Du hast den Begriff digitale Nomadin erwähnt und tatsächlich, als ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe, hat es mich irgendwie direkt gepackt. Ich hatte damals zwar noch so ein komisches Bild davon, ne, irgendwie 20-jährige Hipster, die auf irgendwelche komische Art und Weisen Geld verdienen. Und ich selbst persönlich war ganz weit weg. Ich war in einem Angestelltenjob, in ja, klinische Forschung habe ich gemacht. Aber ich war eben schon immer am Reisen nach Indien. Und für mich war einfach, als ich gehört habe, digitale Nomaden, hat es sich für mich nach Freiheit angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, Wenn ich unabhängig, ortsunabhängig Geld verdienen könnte, dann könnte ich ja immer genau an dem Ort sein, wo ich gerne sein möchte und müsste eben niemanden fragen, kann ich da unbezahlten Urlaub nehmen oder wie ist das möglich? Und deswegen hatte mich diese Idee gepackt und ich wusste noch längst nicht, wie das gehen soll. Also ja, es war völlig unvorstellbar.
Wann war das? Wann hat das begonnen?
Das ist eine gute Frage. Ich sehe tatsächlich ein Bild vor meinem inneren Auge, wie ich in Wakala, Kerala bin. Und da ich jetzt aber auch schon so seit 18 Jahren nach Indien reise,
Wow.
ist es schwer, einzuordnen. Aber ich glaube, dass ich von digitale Nomaden gehört habe, war tatsächlich noch weit vorher, vor meiner ersten Yoga-Ausbildung. Also da war ich wirklich noch gar nicht in der Selbstständigkeit oder so angekommen und noch recht weit weg. Du hast auch den Begriff schon Dharma erlebt. Ich weiß auf jeden Fall, wie es sich anfühlt, nicht mein Dharma zu leben. Ich war tatsächlich lange Zeit eher so verstandgesteuert. Also gerade meine Berufswahl kam eher aus einem, ich muss doch und so, ich habe mich getrieben gefühlt. Ich habe gedacht, eigentlich fing es so an, dass ich auf die ein bisschen von mir weggerückt bin in der Schulzeit, weil es sich damals für mich einfach so absurd angefühlt hat in der Schule, dass ich so funktionieren musste, dass ich beurteilt wurde. Und da habe ich irgendwie gedacht, okay, dieses mein feinfühliges Wesen oder meine Intuition ist nicht so gebraucht, sondern eher wird der Verstand. Der Verstand ist mehr gefragt. Und so hatte ich auch meine beruflichen Entscheidungen eher so nach dem Verstand. Und eben, ich habe mich dann in die Richtung Wissenschaft bewegt aus meiner jetzigen Sicht. Ja, passt das wirklich gar nicht gut zu mir, aber weil ich eben dachte, ich muss diese Fähigkeiten, die in der Schule gelehrt wurden, auf diesem Weg mich bewegen. Und aus der heutigen Sicht weiß ich, dass ich ganz andere Fähigkeiten habe. Mir wurde seit klein auf immer gesagt, dass Menschen sich in meiner Gegenwart ruhig fühlen. Auch sogar im Kindergarten bin ich dafür aufgefallen. Um mich rum hat's getobt und ich war so immer geerdet und um mich rum konnte Chaos sein. Ich war immer so ganz gut bei mir. Menschen fühlen sich in meiner Gegenwart wohl. Ich kann immer ruhig bleiben, auch in stressigen Situationen. Und jetzt denke ich immer, ja, was ist da besser als Yoga-Lehrerin zu werden, wenn ich die Fähigkeit habe, dass Menschen in meiner Gegenwart zur Ruhe finden?
Und ich kann das nur bestätigen. Also ich kenne dich auch von Yoga, von einer Yoga-Einheit, weil wir gemeinsam auch so ein kleines Tagesprojekt hatten, so ein Tagesretreat in Hamburg, was wunderbar war. Und ich habe so genossen, in deiner Energie sein zu dürfen. Ja? Und ich meine, es geht, wenn wir Yoga unterrichten, geht es nicht darum, was für eine Tradition wir unterrichten oder was wir da jetzt so ansagen. Ja, natürlich ist das auch ein Teil, aber es geht um Frequenz und um Authentizität. Und das ist bei dir sehr, sehr stark spürbar. Und das hat mich beeindruckt. Natürlich ist es auch ein bisschen ein Kapha naturell, Stabilität auch im Ursprung. Und wenn wir das im Ursprung haben, dann braucht es nicht viel, um diese Frequenz zu übertragen, aber vielmehr hat es was mit einem Seinszustand zu tun. Und Dharma heißt ja eigentlich auch nichts anderes, dass wir uns mehr dem eigentlichen Seinszustand annähern. Ja? Also für wen das Wort Dharma ganz fremd ist, man sagt so ein bisschen Lebensaufgabe, ja, es hat auch was mit Verpflichtung zu tun. Also es ist so ein bisschen, wir haben in die Wiege gelegt, was wir hier so tun dürfen. Wir sind nicht ohne Grund auch in ein Land geboren, wo es verschiedene Verpflichtungen gibt und da dürfen wir uns dran halten oder nicht. Bei dir ist es jetzt gerade so, dass du das auch auflöst, also die Verpflichtung einem Land gegenüber, ja? Und was mir dazu auch noch einfällt, sowas kann man sich auch im vedischen Horoskop anschauen, ob jemand da eine starke Verbindung hat zum Zuhause, ja? Also bei mir ist das relativ stark verbunden, also dieses auch örtlich mit einem Zuhause verbunden zu sein. Aber vielleicht ist das bei dir ja gar nicht so stark geprägt und zeigt sich jetzt gerade in dieser Phase, dass es, weil das Zuhause braucht es ja eigentlich nicht wirklich, wenn wir es in uns verankert fühlen. Ja? Also ist das gerade wahrscheinlich eine sehr starke Phase. Aber ich wollte dich da nicht unterbrechen, ich wollte dich einfach nochmal so in dieses Wie kam es dann Step by Step dazu, dass du dann endgültig die Entscheidung getroffen hast? Alles loszulassen im Grunde. Nämlich ist es wirklich ja alles loszulassen, wenn ich mein Zuhause loslasse, die Arbeit loslasse, auch die Familie eigentlich, wo man dann loslässt, weil, was ich vielleicht am Anfang nicht dazu gesagt habe, etwas, was uns sehr stark verbindet, ist die Liebe zu Indien oder auch einfach die Selbstverständlichkeit mit der Verbindung mit diesem Land. Ja.
Ich hole noch mal ein bisschen aus auf meinem Weg. Also es kam dann vor schon jetzt einigen Jahren, hatte ich so eine richtige Krise. Ich würde sagen, so eine richtige Lebenskrise. Es hat sich halt einfach gezeigt. Ich war auf dem falschen Weg. Ich war mit viel Druck unterwegs, mit viel Leistung. Ich war eben weit weg. Ich habe nicht meine Natur gelebt. Ich bin häufig über meine Grenzen gegangen. Und dann hatte ich so eine richtig fette Krise. Und da hatte ich aber dann dafür, dass es eine sehr, sehr schwere Zeit war, ist seitdem vieles so an seinen Platz gefallen. Also ich habe dann ganz schnell, obwohl es immer heißt, Therapeuten zu finden, ist unheimlich schwer. Ich habe in wenigen Tagen eine ganz tolle Therapeutin gefunden, die auch im Yoga zu Hause ist, eine sehr spirituelle Frau, die mir ganz doll weitergeholfen hat. Und dann habe ich eben die Entscheidung getroffen, jetzt vollkommen meinen inneren Weg zu gehen. Und von da an, ich habe kurz danach war ich in meinem ersten Vipassana-Retreat, dann habe ich mir 4 Monate Auszeit genommen, um in Indien an eine Ayurveda-Schule zu gehen und meine erste Yogalehrerausbildung zu machen. Und von da begann dieser Weg zu meinem Dharma oder dieses Dharma, meine wahre Natur zu leben. Und ich habe dann lange Zeit Teilzeit in meinem Angestelltenjob gearbeitet und eben nebenberuflich mir meine Selbstständigkeit aufgebaut, weil ich eben diese Sehnsucht hatte, mehr Freiheiten zu haben, auch beruflich und örtlich. Und da wurde mir viel geholfen, hatte ich das Gefühl vom Leben. Also ich hatte wirklich, obwohl ich eigentlich in einem konservativen Unternehmen angestellt war, wo außer mir niemand große Sabbaticals oder so gemacht hat, mir wurde ganz viel möglich gemacht. Ich konnte meine Stunden anpassen, ich konnte meine Tätigkeiten anpassen. Und ich dachte lange Zeit, okay, das ist doch eine super Lösung. Dann bin ich Teilzeit angestellt, weil ich habe eine Abenteurerin in mir, aber ich habe auch ein Sicherheitsbedürfnis. Also für mich war dieses monatliches Einkommen zu haben und krankenversichert zu sein über die Firma, das hat mir schon ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich hatte dann auch immer das Gefühl in meiner Selbstständigkeit im Yoga, ich war so unabhängig, wenn ein Kurs nicht gebucht wird oder wenn jemand absagt, wenn es da finanzielle Verluste gab, dann war das nicht schlimm. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, weil ich finde es manchmal auch schwierig, in dieser Yoga-Welt authentisch unterwegs zu sein, wenn man ja durchaus aber ja auch Einkommen einfach braucht zum Leben. Deswegen war das für mich eine ganz tolle Lösung. Letztendlich wurde der Ruf aber immer, immer lauter. Also ich habe nie genug bekommen von Indien. Also es ist sogar, wenn ich 4 Monate dort bin, habe ich immer noch nicht genug. Also ich könnte immer länger bleiben. Ganz häufig laufen mir die Tränchen, wenn ich von dort abreise. Und auch, was ich dort machen will, wird immer mehr. Also für mich gibt es in Indien so viel Spannendes zu tun, was ich hier zu Hause dann häufig auch vermisse. Und jetzt kam halt bei meiner letzten Indienreise auch noch ein neues Projekt in mein Leben. Da habe ich über meine Freundin Nanda, die ich auch durchs Reisen kenne, die engagiert sich seit vielen Jahren für ein Frauenhaus und ein Waisenhaus für Mädchen. Und die hat mir erzählt, dass sie vorhat, eine NGO zu gründen. Und wir saßen da am Strand und ich habe sie gefragt, brauchst du Hilfe? Und sie sagte, ich brauche eine Partnerin. Und ich sagte, I am in. Obwohl ich das noch gar nicht kannte. Ich kannte diesen Ort noch gar nicht. Aber einfach, das kam ganz tief aus meinem Herz heraus, dass ich wusste, ja, ich mache das. Und dann war mir klar, jetzt muss ich das natürlich auch kennenlernen, dieses Projekt. Und dann habe ich mich entschieden, ich bin dann zu Weihnachten wieder nach Hause geflogen. Eigentlich sollte das meine Indienreise für den Winter gewesen sein. Aber ich wollte zurück. Ich habe direkt den nächsten Flug gebucht und dann bin ich zu dem Holi Fest, zu diesem Festival of Colors, mit der Freundin dorthin gereist und wir haben mit für die Mädchen ein Festival organisiert. Wir haben uns mit Farben beschmissen. Ich habe ein paar Tage dort verbracht und ich weiß, das ist eine ganz, ganz große Lebensaufgabe. Also gerade, wir hatten Sonntag ein dreistündiges Meeting und ich habe gespürt, das wird mich bis zum Ende meines Lebens begleiten, diese Arbeit.
Ich unterbrich dich da ganz kurz, weil an der Stelle möchte ich sagen, was das ist. Also das ist ein Verein, der jetzt wächst, wo es darum geht, Frauen, Mädchen zu unterstützen in Indien, die in Not sind. Das Ganze ist, glaube ich, in Gujarat, also eher im
Richtig.
nördlichen Indien, nicht ganz, also so im oberen Teil von Indien. Also das heißt, ich rufe an dieser Stelle auch gerne mal auf, so, das ist ein Verein, wo ich jetzt auch sofort sagen würde, in dem Moment, wo ich ein paar Euros übrig habe, würde ich das sofort geben. Also es gibt nichts Besseres, wenn man unmittelbar weiß, dass jemand sich einsetzt und dann weiß man, das Geld ist in guten Händen. Also auch jetzt für euch, die ihr zuhört, wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet da was geben, dann dich kontaktieren, ja. Also es gibt da die Möglichkeit. Das ist mir an der Stelle sehr wichtig, weil ich habe ja auch so eine kleine Charity-Aktion in Indien ins Leben gerufen. Und ja, das ist, man könnte jetzt sagen, ja, aber gut, bei uns gibt es ja auch arme Menschen, ja, aber unser Herz ruft eben genau dort ganz laut. Und wenn sich da jemand so auch gerufen fühlt, dann ist das jetzt so dieser Aufruf. Man kann dann auch nachlesen, also ich werde natürlich auch alles verlinken zu dir, zu diesem Verein. Vikas Blum, ist das richtig? Das ist der Name.
Vikas Blum ist richtig und wir
Genau.
haben auch schon eine Website. Also ich habe Anfang des Jahres schon richtig Gas gegeben. Es gibt auch schon einen Instagram-Account
Super.
und wir haben eine allgemeine Spendenaktion laufen und auch immer mal wieder kleine Sonderprojekte. Also jetzt gerade sammeln wir für den Kindertag. Ich glaube, Ende September ist der Kindertag und wir möchten den Kindern eben vor Ort einen ganz unvergesslichen Tag bereiten. Wir wollen einen Zauberer engagieren, wir wollen Süßigkeiten kaufen, sodass die da, weil ja, dort ist eben so eine Unterkunft nicht wie bei uns, ne? Es sieht ehrlich gesagt, ich war geschockt, als ich dort ankam, weil es sieht eben eher aus wie ein Gefängnis. Und letztendlich ist es auch ein bisschen wie ein Gefängnis. Also aus Sicherheitsgründen sind die dort eingeschlossen und sie werden, ja, also dort in Indien gibt es nicht unbedingt Pädagogen und Psychologen in solchen Einrichtungen. Es wird eher so das Minimum. Also sie kriegen Essen und sie kriegen ein Bett. Aber an Liebe, Aufmerksamkeit, Bildung, an ganz, ganz vielen Dingen fehlt es. Und deswegen, ja, wollen wir denen da ein ganz tolles Fest bescheren. Und so lassen wir uns immer wieder neue Sachen einfallen. Wir haben unsere erste Angestellte. Wir haben jetzt eine Vollzeitangestellte vor Ort, eine Englisch- und Kunstlehrerin, die ein wundervoller Mensch ist. Und ja, da passiert gerade ganz viel. Ich kann es manchmal selbst gar nicht glauben.
Wow. Und weißt du, Lea, woran ich gerade denke, ist, wir sind oft sehr festgefahren mit dem, wie unser Leben laufen sollte. Ja? Also wir orientieren uns an unseren Wünschen und natürlich aber auch an der, was die Gesellschaft so von uns will. Und mir fällt jetzt an der Stelle ein, dass du mir erzählt hast, ich glaube, es war deine letzte Palmblattlesung, wo ein Bild dir präsentiert worden ist mit Kindern. Magst du das ganz kurz erzählen?
Ja, das war wirklich faszinierend. Ich glaube, die meisten deiner Hörer und Hörerinnen kennen schon Palmblattlesungen, weil die begleiten dich ja auch schon sehr, sehr lange. Und so hatte ich jetzt auch meine zweite Palmblattlesung. Ich glaube, das war tatsächlich in der Kapitellesung, speziell zum Thema Kinder. Und da wurde mir gesagt, dass ich voraussichtlich zwei Mädchen adoptieren werde. Und dann, das war so im Alter Ende 50, werde ich umgeben sein von ganz, ganz vielen Kindern und ich werde wie eine Mutter sein für ganz, ganz viele Kinder. Und ich weiß noch, dass mir wohlig warm ums Herz wurde und ich irgendwie dachte, ach, das ist toll. Es wurde gesagt, dass ich all mein Wissen, all meine Erfahrung weitergeben werde. Und ich konnte mir das konkret noch gar nicht vorstellen. Und tatsächlich nur wenige Wochen später bin ich dort und ich habe dort dann auch Yoga unterrichtet. Ich war vorher ganz unsicher, weil ich dachte, warum sollte ich in Indien indischen Kindern Yoga beibringen? Aber ja, dort hat das einfach niemand anderes gemacht. Und die sind so, die saugen alles auf, was sie kriegen. Und das war wunderschön. Und dann habe ich zum Schluss gefragt, ich wusste noch nicht, ob sie Mantren kennen. Ich habe gefragt, ob sie ein Mantra chanten wollen zum Schluss der Stunde. Und dann haben sie alle angefangen, das Gayatri Mantra zu chanten und haben gar nicht mehr aufgehört. Sie haben es immer wieder wiederholt, wiederholt. Und danach, meine Freundin Nanda war dabei und meinte dann danach, und jetzt noch ein Foto mit der Lehrerin, die sind alle zu mir gekommen. Und dann war das so ein Moment, wo ich dachte, okay, ja, jetzt macht Sinn, jetzt weiß ich, warum das so sein wird und wusste auch, dass es so sein wird.
Warum ich das erwähne, ist deshalb, weil wir oft so festgefahren sind. Ne? Wir können uns nicht vorstellen, wie was wird. Ne? Wie kann das sein? Ich Kinder adoptieren, ich mit so vielen Kindern. Und wenn wir aber dieser inneren Weisheit irgendwie folgen und vertrauen, dann fügen sich die Dinge. Sie fügen sich nur dann nicht, wenn wir festhalten. Ja, und das ist genau so diese Schwierigkeit. Ich nenne es jetzt wirklich Schwierigkeit im Leben, dass wir loslassen, wir spüren die Angst, weil wir nicht wissen, was kommt. Und wenn wir dann mutig sind, weil das hängt für mich immer zusammen. Mutig ist man immer dann, wenn man die Hand ausstreckt und die Angst hält und trotzdem geht. Und dann fügen sich diese Dinge einfach ganz von selbst. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was man bei dir spürt, dass du hast Stabilität und es klingt jetzt alles so einfach und so, na, ich gehe, mach mein Dharma da und geh da und du, aber so ist es ja in Wirklichkeit nicht. Das wissen wir, sondern das ist eine große Herausforderung. Was ist es denn, was dir da vielleicht auch Angst macht? Gibt es sowas, dass du Angst doch hast vor etwas? Weil wir haben alle Ängste. Ne? Wenn jetzt wer jetzt sagen würde, na, also ich habe überhaupt keine Ängste, ich lebe jetzt mein Dharma und überhaupt super alles, das stimmt nicht, sondern im menschlichen Sein ist auch immer wieder Angst. Ja? Und authentisch zu sein ist etwas, was wichtig ist. Und so sitzen wir da, Mensch zu Mensch, authentisch. Was für Ängste kommen da bei dir manchmal?
Also bei mir sind definitiv viele Ängste da und das war jetzt noch mal eine große Herausforderung. Ich habe mich ewig lang, also ich weiß schon eigentlich seit, ich würde sagen Anfang des Jahres, dass ich diesen Schritt gehen werde, dass es jetzt an der Zeit ist. Ein Teil in mir wusste das einfach, aber der andere Teil hat einfach nicht meine Wohnung gekündigt, hat es die ganze Zeit rausgeschoben und immer noch hinterfragt, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Und dann ist auch noch was passiert. Ich habe noch neben meiner Selbstständigkeit als Yogalehrerin einen Auftrag als Freiberuflerin bei meinem alten Arbeitgeber gehabt. Und das hat mir eben viel Sicherheit gebracht, weil dadurch, das hat sich immer noch ein bisschen angefühlt wie so ein Einkommen, also wie so ein Angestellteneinkommen. Und dann ist dieses Projekt zu Ende gegangen. Genau, das habe ich 2 Tage erfahren, bevor ich jetzt meinen Mietvertrag kündigen musste, weil ich muss mich ja an die Kündigungsfrist halten. Und da kamen noch mal so alle, also gerade diese finanziellen Ängste halt. Ne? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn ich mit meiner Yoga-Selbstständigkeit es einfach nicht schaffe, meinen Lebensunterhalt zu finanzieren? Was ist es auch zu scheitern? Ne? Man geht diesen Weg. Ich bin ja auch irgendwie unterwegs. Ich habe meine Yoga-Teilnehmer, die es mitbekommen. Was wäre, wenn ich jetzt plötzlich sagen müsste, ja, ich sitze jetzt hier, ich bin pleite, ich muss zurück in meinen alten Job, auch gleichzeitig ja vor einem selbst, so, ne? Wenn man das dann nicht schafft, was macht das mit dem Selbstwert? Also ja, es sind Selbstzweifel da, immer mal wieder. Es sind Ängste da, die Sicherheit aufzugeben. Also ich melde mich ja tatsächlich hier einfach auch wirklich aus Deutschland ab. Dann ist ja auch Krankenversicherung Thema, Rentenversicherung und alles. Und auch dieses Gefühl, was du vorhin gesagt hast, bei dir ist es doll verankert in deinem Horoskop, dieses Zuhause auch örtlich zu haben. Ich habe immer wieder, wenn ich reise, das Gefühl, dass ich wirklich einfach zu Hause bin, wo ich gerade bin. Und gleichzeitig, wenn ich dann aber hier in Hamburg, jetzt gerade sitze ich ja noch auf gepackten Taschen hier in meiner Wohnung kurz vor Abreise. Und wenn ich dann hier bin, dann ist es wieder alles so gemütlich, ne? Also ich habe hier meine Ärzte, ich habe hier den Drogeriemarkt, wo ich meine Sache kaufe, ich habe Freundinnen, die fußläufig von mir entfernt wohnen. Ich kenne Verkäufer hier in der Gegend. Ich weiß meine Spazierrunde durch den Park. Das ist alles so kuschelig und vertraut. Und das nun gar nicht mehr zu haben, fühlt sich dann schon auch in manchen Momenten beängstigend an.
Es gibt immer so diesen Spruch, Herz oder Verstand. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle mit uns tragen bei jeder einschneidenden Entscheidung. Also wir spüren das. Wie fühlst du, dass es wirklich aus dem Herzen kommt? Also wie kannst du, weil das ist jetzt ein Herzensprojekt, das du machst. Natürlich schaltet sich immer wieder der Verstand ein und das emotionale System, dann kommen die Zweifel, dann kommt vielleicht auch mal sowas wie Angst, ja. Wie spürst du das? Weil die innere Weisheit ist einfach stärker, sonst würdest du es nicht machen. Aber wie nimmst du das wahr? Wie spürst du diesen Impuls?
Für mich ist meine innere Weisheit, spüre ich, weil die ganz still und ruhig ist. Die ist ganz unaufgeregt. Also diese ganzen Ängste sind eher so eine flirrende Energie. Aber weil, ja, ich weiß, diese Zeit hier ist abgelaufen. Das ist eine ganz ruhige, stille Klarheit. Ich weiß es einfach und ich kann es mir nicht erklären, warum, weil es gefällt mir hier. Ich bin wirklich, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe tolle Menschen hier. Und trotzdem, ich spüre einfach ganz ohne, dass ich Argumente dafür habe, die Zeit hier ist vorbei. Das sagt mir so ein inneres, ruhiges Gefühl.
Das heißt, die innere ruhige Stimme, wenn die zu dir spricht, dann weißt du, dem darfst du folgen. Und wenn es eher flatterig ist, dann ist es der Verstand oder das emotionale System, das dann aktiv ist.
Ja.
Ich glaube, wenn man sowas weiß für sich, dann hat man einen immensen Schlüssel in der Hand, wenn man das sortieren kann. Das heißt nicht, dass halt dann die flatternde Stimme immer ganz leise ist, aber du weißt, dass du ihr dann sanft über den Kopf streichen kannst und sagen kannst, okay, ich höre dich auch, gehörst auch zu meinem System, aber da gibt es jemanden, der ist ein bisschen lauter und du darfst mal auch Ruhe geben und dich ein bisschen entspannen, oder?
Ja, eine Freundin von mir hatte damals zu mir gesagt, du musst die weise Frau in dir lauter werden lassen als die Sicherheitschefin.
Ja, ich glaube, das ist es.
Genau.
Ja, eine ganz praktische Frage. Wie macht man das? Also es ist ja eigentlich gar nicht so einfach, sich irgendwo abzumelden. Das heißt, wie funktioniert es dann rein praktisch? Wo ist man versichert, wenn man überhaupt versichert ist? Wie macht man das jetzt mit einer Rentenversicherung? Eben ja oder nein? Oder wie tut man da?
Tatsächlich habe ich den Weg gewählt, den ich auch allen empfehlen würde und mir einen Berater an die Seite geholt. Falls da jetzt jemand Interesse hat und auch einen Kontakt braucht, leite ich den auch gerne weiter, den Kontakt, weil das ist, finde ich, schon sehr, sehr schwer und mir ist es schon auch wichtig, eben, ich bin auch ein Sicherheitsmensch, ich will das auch alles korrekt machen, ne? Und deswegen habe ich einen Berater und der hat mich tatsächlich Schritt für Schritt durch diesen ganzen Prozess geführt. Also ich persönlich habe tatsächlich eine Firma eben im Ausland gegründet. Und wenn ich dann Deutschland verlassen habe, rechne ich eben alles über diese ausländische Firma ab und bin dann komplett hier aus Deutschland, aus dem Steuersystem und so raus. Also man muss sich bei den verschiedenen Ämtern abmelden, eben beim Finanzamt, bei der Rentenversicherung. Bei der Krankenversicherung ist es tatsächlich, das finde ich, fand ich jetzt am schwierigsten und das hat mir auch am meisten Bauchschmerzen gemacht. Mein Papa ist Arzt und der hat mir ordentlich den Kopf gewaschen, weil er meinte, dass es tatsächlich in Deutschland sehr schwierig sein kann, wenn man einmal aus der gesetzlichen Versicherung raus ist, wieder zurückzukommen. Und ich bin eben auch keine 20 mehr, ne? Also das ist wirklich das digitale Nomadentum. Wenn man 20 ist, ist alles viel einfacher. Da sind auch die ausländischen Krankenversicherungen und so viel günstiger. Aber ich bin 44 und da wollen die Versicherungen, sind da ein bisschen anders. Ich habe mich jetzt entschieden, eine Anwartschaft zu behalten auf meiner gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, ich zahle einen kleinen Betrag pro Monat, sodass ich eben, wenn ich wieder nach Deutschland komme, jederzeit zurückkommen könnte in diese Versicherung. Und habe jetzt eben für die ersten Jahre eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung. keine private. Man hätte alternativ könnte man auch eine private internationale Krankenversicherung haben. Und das ist eben je nach Alter sehr viel teurer. Aber ja, für wenn man das den ersten Schritt tut, hat man da noch relativ preiswerte Möglichkeiten tatsächlich.
Gut, aber natürlich, da gibt es schon einiges auch so an Dingen zu erledigen, wenn man diesen Schritt macht.
Total. Also mir schwirrt der Kopf zurzeit häufig, weil mir noch so viele Dinge einfallen. Dann habe ich irgendwann aufgeschnappt, bei der GEZ sich abzumelden. Das ist hier, du bist ja in Österreich, ne? Ich weiß nicht, ob ihr da auch
Was ist
GEZ
das?
habt. Das ist dafür, dass man irgendwie Fernseher oder Computer oder Radio oder so hat, ne? Und da haben viele digitale Nomaden anscheinend Probleme, wenn man sich da nicht ordentlich abmeldet. Dann kann es eben sein, dass die einem plötzlich das Konto fänden, wenn man noch ein deutsches Konto hat, weil die Briefe ja nicht mehr zu einem einkommen. Also man hat keine Postadresse mehr als digitale Nomaden. Das heißt, man muss schon auch sich gut aufstellen, mit dass alle Banken wissen, wohin sie die neue
Ja,
Kreditkarte schicken
ja,
und so weiter und so
ja.
fort.
Aber ein absolutes Freiheitsgefühl. Also du gehörst dann niemanden mehr, ja. Also du bist niemanden mehr quasi Rechenschaft in irgendeiner Form schuldig, ja. Also so wie man das so sagt, ja.
Ja, ich muss sagen, dass ich mich schon auch teilweise sehr eingeschränkt habe hier wieder als Selbstständige in Deutschland, weil es so viel Regeln und so weiter gibt. Ich wollte gerne diese Malers, die ich immer trage, die habe ich von einem Lehrer von mir, die sind mit Gangeswasser gesegnet. Das sind einfach sehr besondere Malers und die wollte ich gerne auf meine Website nehmen. Dafür hätte ich jetzt noch ein Gewerbe anmelden müssen, nur weil ich ein Produkt verkaufen will. Also es gibt so viel komplizierte Sachen und ja, das ist für mich wirklich ein Freiheitsgefühl, das hinter mir zu lassen.
Und das wird jetzt auch einfacher für dich werden, ja.
Ja, deutlich einfacher.
Ja. Lea, ich stelle dir die Frage einfach, ich könnte es jetzt auch beantworten, aber ich möchte, dass du sie für mich beantwortest. Was ist es, was dich so nach Indien zieht?
Ach ja, das ist etwas. Ich finde es spannend, dass du sagst, du könntest es auch beantworten, weil ich finde es immer gar nicht so leicht in Worte zu fassen. Also für mich ist es eine ganz tiefe Sehnsucht, weil ich muss dort schon wahrscheinlich mehrmals gelebt haben. Also es fühlt sich für mich nach einer ganz tiefen Heimat an und ich bin dort sehr verbunden mit meinem inneren Wissen. Also in Indien, ich habe manchmal das Gefühl, da ist halt einfach eine besondere Energie, aber auch da sind die Dinge so verrückt, dass mein Verstand einfach aufgibt. Und das passiert eigentlich schon, wenn die Tür vom Flugzeug aufgeht und einem schwappt diese dicke, würzig riechende Luft entgegen, dann ist mein Verstand sehr, sehr ruhig und die weise Frau in mir ganz leicht zu hören. Und ich kann in Indien viel mehr so mit dem Flow gehen und mit mir sein, dort fallen diese Ängste von mir ab. Also ich weiß jetzt schon, all das, was mich gerade so stresst, das wird weg sein, wenn ich dort bin. Das weiß ich einfach. Und das war eben auch nicht da, als ich noch in Indien war. Und ich wusste auch schon, es wird hier wieder kommen. Also
Ja.
es ist kein, nicht dieser Leid, ne? Dieser Leistungsdruck ist dort nicht und dieses Bewerten und all das spüre ich dort nicht und Spiritualität ist selbstverständlich. Das ist auch etwas, was ich sehr schätze, weil hier hat man ja manchmal das Gefühl, man muss sich fast entschuldigen, wenn man irgendwie von Shiva redet oder so. Und dort sieht man im Alltag, dass die Menschen sich vor einem Gott auf den Boden schmeißen. Und ja, die Menschen reden auch ganz anders, sind viel mehr im Vertrauen.
Ja, weil für die wäre das jetzt sogar komisch, wenn wir hier über Krankenversicherung sprechen, ja. Also das
Total.
ist dort für sie einfach, natürlich wollen die auch eine Altersversorgung haben, ja. Also das ist, die haben halt in irgendeiner Form versuchen, die halt Eigentum sich irgendwie anzueignen oder Besitz oder so, ja. Aber ich denke jetzt daran, mein Vater hat in den letzten Jahren das österreichische Krankensystem ziemlich ausgenützt, unter Anführungszeichen, ich nenne es jetzt mal so, da hat da einfach wirklich viel gebraucht und da ist eine ganz schöne Summe zusammengekommen, weil man kriegt dann auch immer so Abrechnungen. Und wären wir jetzt in Indien, wären meine Schwester und ich die, die das wahrscheinlich zahlen würden. Oder in dem Fall natürlich auch die Eltern, wenn die das dementsprechende Geld haben. Ja, aber ich kenne das so von Freunden in Indien, wenn die eher aus der unteren Mittelschicht kommen, dann übernehmen im Alter die Kinder die Kosten für die Krankheit der Eltern. Ja? Und also es ist ein ganz ein anderes, ist ein anderer Zugang zu Leben. Und wir glauben ja immer, das, was wir leben, genau das ist es, aber das ist es eben nicht. Und zu sehen, dass es ein anderes Lebenskonzept gibt, dass es geht hier nicht um besser oder schlechter, aber das einfach anders ist und dadurch uns an andere Stellen in unserem eigenen System katapultiert, macht uns irgendwie freier oder offener für das Leben. Und wir hängen halt sehr stark an Konzepten und dort ist es so turbulent, dass man sich eigentlich an gar kein Konzept halten kann, was uns manchmal auch auf die Palme bringen kann, aber es macht uns auch ein bisschen freier und flexibler. Ja, und ich glaube, das ist es wahrscheinlich, was es auch macht. Ja, es katapultiert uns aus unserem Verstand, weil es, ja, man braucht dort nicht so viel denken. Ja, und ich glaube, das ist es mit Sicherheit auch. Ja, und wahrscheinlich, und das ist das Komische, ist man auch angstfreier dort, genau deshalb, weil man auch aus dem emotionalen System immer rauskatapultiert wird aufgrund von dieser Dynamik, ja.
Ja, und weil es einem auch von den anderen Menschen halt gespiegelt wird, ne? Also die Menschen dort sind viel mehr im Vertrauen, viel mehr im Moment. Und wenn man da eben auch mit seinen Ängsten ankommt, dann gucken die einen wirklich sehr irritiert an und
Ja.
erklären einem, wie sie es sehen, und dann relativiert es so vieles.
Ja. Ja, weil die nicht anders können. Die sind viel mehr im Moment, weil die wissen noch viel weniger, was morgen ist. Wir wissen das auch nicht. Aber wir glauben, dass wir es kontrollieren können. Und sie gehen viel mehr aus der Kontrolle raus. Ja.
Ja.
Und weißt du, Lea, was ich glaube, was Indien hin oder her, um das geht es mir gar nicht, sondern ich glaube, es ist wichtig und deshalb freue ich mich auch so, dass du zu Gast bist. Es geht darum, dass jeder für sich sein Indien findet. Seinen
Ja.
Weg findet, seins spürt, wo sich Leben lebendig und stimmig anfühlt. Ja? Und nochmal, das ist oft gar nicht so easy peasy. Das ist jetzt nicht so, ja, easy, jetzt Weg, jetzt gehe ich meinen Weg und überhaupt und so, sondern man spürt, es zieht einem wohin und dann die Schritte dorthin sind schon auch eine Herausforderung. Aber es fühlt sich so, wie du sagst, diese innere Weisheit, diese Lea, die diese Ruhe hat, das ist das, wo du spürst, das ist die Stimme, der du folgen darfst. Und ich möchte das heute so als ein bisschen Einladung auch nehmen, sich mehr auf diese innere Stimme zu fokussieren und ihr auch ein Stückchen mehr zu vertrauen. Ja, ich glaube, das ist es, was es ausmacht. Und wenn ich jetzt spreche, spreche ich auch zu mir selbst, ja, weil wir dürfen uns immer wieder neu ausrichten und sagen, es ist gut. Ich stehe auch gerade vor meiner nächsten Indienreise. Und auch da braucht es immer wieder, ja, Christina, das ist richtig, was du machst. Der Verstand sagt, nein, ich meine, du hast doch hier eh so viele Aufgaben. Was machst du jetzt in Indien? Was machst du jetzt in Indien? Nur wenn ich dort ankomme, dann weiß mein Innerstes, der Verstand hat keine Chance, ja. Es ist einfach richtig zu spüren, wo man hingehört irgendwie, ja. Und was ich schon merke immer mehr ist, Indien ist in mir, ja. Das habe ich die letzten Jahre auch sicher in der Zeit von Corona, wo ich nicht reisen konnte, dass ich merke, es ist alles in mir verankert, weißt du? Und dennoch ist es immer wieder gut, an den Ort zu fahren und sich irgendwie aufzuladen, mit dieser Ursprungsfrequenz. Was mir auch wichtig ist, ist zu sagen an der Stelle, ich möchte es einfach nicht loswerden, das nehme ich in Indien schon noch wahr, dass die Spiritualität auf jeden Fall einen ganz anderen Stellenwert hat, aber es ist auch mir wichtig zu sagen, in Indien macht nicht jeder Yoga und in Indien, gibt es auch viele, die einfach nur in den Tempel gehen und beten, aber gar nicht manchmal die Hintergründe wissen. Ja, zum Beispiel erklären die mir, in meisten Tempeln gibt es zum Beispiel den Schlangentempel, also es gibt da viele Untergruppierungen im Tempel selbst Und dann sagen die, ja, da betet man, dass die Schlange einem nicht beißt, ja. Und ich meine damit, es gibt schon viel Hintergrundwissen und ich staune oft, was wir Westler an vedischem Wissen in uns tragen, was die Menschen dort überhaupt nicht wissen, ja. Also ich möchte das schon irgendwie so unterstreichen, dass egal, was für eine Farbe wir haben, woher wir kommen, wir beschäftigen uns mit dem vedischen Wissen und das ist in Indien auch nicht überall gang und gäbe. Das ist wie bei uns, die Leute gehen in die Kirche und beten Rosenkranz, aber sie wissen eigentlich gar nicht, was sie tun. Ja, oder was der Hintergrund auch von, dass Christusenergie jetzt nichts mit Jesus zu tun hat, sondern dass es eine Frequenz ist. Also ich meine damit, deshalb möchte ich dir das auch sagen, du hast einfach vedisches Wissen und das haben nicht alle in Indien. Ja, ist auch nicht... jeder macht nicht Yoga, sondern das ist irgendwie, ja, man könnte sagen, wir haben alte Leben gelebt dort. Ja, also, ja. Deshalb ist das schon auch was Besonderes, was du machst. Sag mal, und was hast du jetzt vor? Also, du hast jetzt deine Wohnung gekündigt, du weißt, es ist jetzt für dich, du bist frei. Wir haben immer wieder so ein bisschen Pläne. Was sind jetzt so deine Pläne?
Also meine Pläne sind erstmal, mein Visum voll und ganz auszunutzen. Wenn ich jetzt, ich fliege mit One-Way-Ticket nach Indien. Ich weiß also noch nicht ganz genau, wann ich zurück bin, aber ich bin eben noch durch mein Visum an maximal ein halbes Jahr gebunden. Dazwischen muss ich einmal ausreisen nach 3 Monaten. Das würde ich gerne nach Sri Lanka machen, weil ich war noch nie auf Sri Lanka. Und das passt ja ganz gut, weil ich das dann eben auch mit Südindien gut verbinden kann. Dann werde ich mindestens einen Monat auch in Gujarat sein, eben in diesem Projekt. Und da kommen tatsächlich auch Volunteers hin. Da werden wir eine Wohnung mieten und das wird sicherlich ein sehr, sehr intensiver Monat. Wir haben da viele Pläne. Und spätestens irgendwie früher Sommer, hätte ich dann im Moment vor, nach Europa zu kommen. Ich möchte natürlich auch meine Familie sehen, meine Freunde hier. Also hier in Deutschland sind meine Anlaufstellen Berlin, Hamburg. Und dann habe ich zum Glück noch sehr liebe Freunde, wo ich auch schon eine Kiste gelagert habe. Ich bin dabei, die paar Sachen, die ich behalte, gut aufzuteilen. In der Schweiz ist eine Kiste mit Winterkleidung und Wanderstiefeln. Und da wurde mir gesagt, ich habe dort immer ein Zuhause, ich bin dort immer willkommen. Das heißt, ich kann auch immer wieder Zeit in den Schweizer Bergen verbringen. Und ja, so ganz, also wie du siehst, so ganz klar ist es noch nicht, aber ich habe einige Optionen. Und im Moment ist so die Idee, Sommermonate in Europa und Wintermonate in Indien. Gleichzeitig sagt mir auch mein Gefühl, es wird sicherlich immer mehr Indienzeit werden. Fühlt sich so an.
Es gibt ja dein Hauptprojekt, über das haben wir gar nicht so gesprochen. Das ist ein Online-Yoga-Studio. Und vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu erzählen. Es ist ja, glaube ich, mehr als ein Yoga-Online-Studio. Und vielleicht magst du auch deinen Zugang zu Yoga ein bisschen so schildern.
Ja, total gerne. Vielleicht erstmal zu, wie ich zum Yoga gekommen bin. Tatsächlich hat mein Papa Yoga gemacht, als ich ein Kind war. Das heißt, meine ersten Erinnerungen sind an das Hatha-Yoga-Buch von meinem Papa, das ich mit einer Schulfreundin durchgeblättert habe. Und wir haben die Posen nachgeturnt. In unserem Wohnzimmer gab es eine Meditationsbank und Meditationskissen. Und witzigerweise, jetzt sieht es bei mir halt genauso aus. Also das hat, glaube ich, so einen Samen gesät. Ich habe meinen 2 Meter großen Papa im Kopfstand gesehen und war irgendwie fasziniert davon. Und habe dann schon recht früh mit Yoga angefangen. Parallel aber, also nach der Yoga-Klasse bin ich dann in die Kneipe, als ich dann so 18, 19 war, habe danach mir eine Zigarette angezündet und Bier getrunken, was ich inzwischen völlig verrückt finde. Aber ja, ich habe lange Jahre so zwei verschiedene Wege irgendwie gewählt. Und dann ist Yoga aber eben, ist immer mehr in mein Leben gekommen, hat sich so richtig den Weg in mein Leben gebahnt. Und spätestens dann mit der ersten Indienreise habe ich halt nochmal ein ganz neues Yoga für mich kennengelernt. Also als ich dann in Indien das erste Mal beim Yoga war, hatte ich das Gefühl, jetzt mache ich wirklich Yoga. Und das ist etwas, was man oft gar nicht so genau beschreiben kann, aber für mich ist es da eben weniger Shishi und mehr, es wirkt einfach. Also, sie leiten einen häufig. Man kann es nicht verallgemeinern. In Indien ist groß. Inzwischen wird mit Yoga auch viel Business gemacht. Selbstverständlich gibt es dort auch tolle und auch weniger gute Lehrer. Aber ich hatte immer Glück, dort bei tollen Lehrenden zu landen. Und so habe ich eben noch mal eine ganz andere Seite von Yoga kennengelernt. Und ja, es wurde mein Lebensweg und das möchte ich eben auch gerne weitergeben. Und da mir eben dieses Yoga in Indien so am Herzen liegt und ich manchmal traurig finde, dass es gar nicht so viel Raum bekommt hier. Also Yoga ist ja so ein großes Business auch hierzulande und so ein großer Boom. Und da finden gar nicht so viele indische Lehrende statt. Und ich habe immer davon geträumt, da so eine Brücke zu bauen. Und so habe ich jetzt eben in meinem Online-Studio der Make Yoga Your Lifestyle Community regelmäßig indische Gastlehrende da, weil inzwischen, ich bin schon so viel nach Indien gereist, ich habe ganz tolle Kontakte. Du hast ja eine Nisha, die Ayurveda-Ärzte, mit der du arbeitest. Ich habe auch eine Nisha, Yoga-Lehrerin und Yoga-Therapeutin. Und ja, in meinem Online-Studio. Es ist eine Mitgliedschaft, also eine monatliche Mitgliedschaft. Wir haben jede Woche gibt es zwei Yoga-Klassen. Das können Hatha-Yoga-Klassen sein, aber auch Yoga Nidra, Meditation, Pranayama. Es gibt immer ein Monatsthema, da nehme ich immer ein Video auf, wo ich Input gebe zu Yoga-Philosophie. Diesen Monat passend zu meiner Lebenssituation beschäftigen wir uns mit dem Loslassen. Und dann gibt es eben immer ein Special mit Gastlehrenden aus Indien. Und wir haben auch einen Book Club. Alle 3 Monate stelle ich ein Buch vor, das wir dann lesen und dann treffen wir uns und tauschen uns über das Buch aus. Und es gibt ein, ich nenne es Satsang, wo wir die Möglichkeiten haben, dann uns eben auch auszutauschen über alles Gelernte und Erfahrene. Und dadurch ist es eben auch online sehr persönlich. Und alle Klassen werden immer hochgeladen. Das heißt, es gibt inzwischen eine große Videothek mit ganz tollen Workshops und Klassen. Und ja, das ist so ein richtiges Herzensprojekt von mir.
Schön. Das heißt, das ist das, was du in den nächsten Monaten auch machen wirst. Das heißt, du wirst ein Online-Studio haben und du wirst dich sehr für diesen Verein einsetzen.
Genau, ja. Ich mache nebenher eben ja auch noch die Übersetzung für My Palm Leaf und dann habe ich noch ein paar andere Angebote, immer mal wieder Workshops. Ich mache das Yoga Teacher College, Kurzfortbildung für Yoga-Lehrende, 1:1. Aber das Yoga-Studio ist so ja die Basis, die immer stattfindet.
Manchmal stelle ich die Frage, heute stelle ich sie auch abschließend, gibt es sowas wie eine Vision, die du hast für dich?
Also das Erste, was mir für ein Bild in den Kopf kommt, wenn du das fragst, bin ich als alte Frau mit langen weißen Haaren, die sitzt vor Menschen, Kindern und Erwachsenen, alles gemischt und Meditation anleitet und Yoga-Wissen teilt. Also meine Vision ist letztendlich das, was ich mache. Es entwickelt sich immer natürlich weiter, verändert sich. Aber ich möchte das für immer machen und ich möchte auch für immer Frauen, Mädchen, Menschen in Indien helfen und zurückgeben. Ich merke, es gab eine Zeit, da musste ich mich sehr um mich selbst drehen, weil es mir nicht gut ging, weil ich das gebraucht habe. Ich musste mich aufpäppeln und inzwischen habe ich das Gefühl, ich bin voll, ich kann geben. Und das fühlt sich ganz toll an. Und das Schönste ist ja, dass man beim Geben ja auch viel zurückbekommt. Also das erfahre ich so, wenn ich Yoga unterrichte. Das powert mich nicht aus, sondern es fühlt sich sehr ausgeglichen an. Da sind Energien im Fluss. Und genauso auch die Arbeit für Vikas Blum. Das ist wirklich viel und chaotisch, weil es ja alles neu ist und manchmal wirklich stressig und viel Organisatorisches und Regularien. Aber es fühlt sich richtig gut an. Dann kriege ich Fotos von unserer Lehrerin auf mein Handy und sehe die kleinen Mädchen, wie sie englische Sätze sprechen, an der Tafel schreiben. Und das fühlt sich richtig toll an.
Geben und nehmen ist eigentlich eine Frequenz. Wenn wir das wirklich aus dem Herzen tun, dann verlieren wir auch keine Energie. Das ist so. Und es fühlt sich sehr stimmig an. Und Ich begleite dich jetzt, oder wir begleiten uns, sage ich jetzt mal so, auch schon ja länger, ne? Ich kenne deinen Weg und es erfreut auch mein Herz zu sehen, wie jemand geht, immer wieder auch stehen bleibt, aber geht und wir würden sagen, seinem Herzen folgt. Und das freut mich und das macht Mut, das gibt auch anderen Kraft und danke, Lea, dass du das mit uns teilst heute. Danke, dass du deinen Weg gehst und ja, einfach im Schnee stapfst, so dass andere auch leichter nachgehen können. Ja.
Und ich danke dir, weil du auf diesem Weg für mich ja eine ganz wichtige Inspiration und Begleiterin bist. Und immer wenn irgendwie doch mal die Ängste überhand gewinnen oder Zweifel da sind und ich die weise Frau nicht mehr laut genug höre, dann weiß ich, dass ich dich anrufe und dass du mir hilfst, mich wieder zurechtzurücken. Und mir fiel vorhin noch eine Sache ein, weil du gefragt hattest, woran merke ich, was der richtige Weg ist. Es ist die ruhige Stimme, aber da ist auch eine freudige Aufregung. Und du sagst ja auch immer wieder, folge der Freude. Und es ist definitiv auch die Freude, die mich immer wieder hinzieht. Also wenn ich dran denke, halt jetzt diesen Schritt zu machen, dann spüre ich so eine richtig, ja, eine richtig, richtig große Freude in mir,
Ja.
die dann auch größer ist als die Ängste.
Ja, Leben gehört gelebt. Und dort, wo
Richtig.
es lebendig ist, dort zieht es uns hin. Und Spiritualität hat etwas mit Freude und Lebendigkeit zu tun. Und ich glaube, das ist genau der Weg. Und für diesen Weg wünsche ich dir vom Herzen, das weißt du auch, alles Gute. Man könnte sagen, Gottes Segen, den hast du auch. Und ich bedanke mich bei dir, dass du heute da, ja, Zeit einfach freigegeben hast und deine Impulse mit uns geteilt hast. Und ich freue mich über unsere Verbindung, die uns, glaube ich, über viele, viele Jahre noch tragen wird, wahrscheinlich darüber hinaus. Du weißt, was ich damit meine, wenn ich das sage.
Ja.
Und sowas gibt einen Sicherheit, dass man weiß, es gibt Verbindungen, die kann man noch in Worten nicht so erklären, dass man versteht den Weg des anderen. Ich bin du, du bist ich. Ja, das ist es. Einheit. Danke, dass du heute da bist. Danke, dass du da warst, Lea. Alles Gute auf deinem Weg.
Danke, dass ich hier sein durfte. Alles Liebe, Christine.
Danke.